Hallo Isi.
Hallo Munja, da bist du wieder.
Ja, hast du mich vermisst?
Ja, hab ich. Nicht nur, weil ich Solo-Folgen hasse, sondern weil du einfach auch gefehlt hast. Ich mach das nicht so gerne alleine.
Ja. Oh, wie süß. Sehr süß.
So ist das.
Ja, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist ja schon 2026, ne?
Ah, stimmt. Happy New Year.
Ja, Happy New Year, Hübschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ist immer so ein bescheuertes Wort. Ich muss aber auch sagen, Isi, ich bin nicht so ein... Bist du ein Silvester-Fan?
Nee.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich könnte es auch verschlafen. Zumal sich dieser Jahreswechsel mitten im Winter für mich sehr unnatürlich anfühlt. Ich habe das Gefühl, das neue Jahr startet zuerst, wenn der Winter abflacht und der Frühling beginnt. Dann fühlt sich das für mich viel natürlicher an.
Aber ist das nicht bei anderen Kulturen auch so? Hat nicht irgendwer, gibt es nicht irgendwie Chinese New Year und so? Das ist das im Frühjahr oder so?
Voll, es macht ja auch Sinn. Also es macht ja auch Sinn. Also wenn wir ja auch, sagen wir mal, wir passen uns so ein bisschen an die Jahreszeiten an, als Menschen. Ja, wir sind ja auch Teil der Natur. So, und alles schläft so im Winter. Und wir wollen jetzt einen auf im tiefsten Winter, wenn es dunkel ist, unser Körper so runterfährt, wollen wir jetzt einen auf neue Vorsätze, neues... Nee.
Also ich finde dann... mache ja eh nicht so Vorsätze und so.
Ja, aber viele machen das ja. Aber für mich, wie gesagt, für mich ist das so unwichtig, weil mein neues Jahr startet erst, wenn der Frühling kommt für mich. Wenn auch dieses Neue sich auch in der Natur und der Welt widerspiegelt.
Ja, naja, es ist halt ein Rhythmus, den sich irgendwann mal irgendwer ausgedacht hat. Genauso wie Uhrzeiten.
War das nicht das Römische Reich?
Kann sein.
Hat letztens jemand gesagt, dass der Juli nach Julius Caesar ist und August nach seinem Neffen. Ich habe nämlich gerade jemanden, der sehr geschichtsaffin ist, den ich kenne, und der droppt die ganze Zeit solche Side-Facts.
Ich habe letztens erfahren, dass wir an Weihnachten eigentlich gar nicht Christus Geburt feiern.
Sondern?
Dass der da noch nicht mal geboren ist. Sondern eigentlich irgendwann zwischen März und August, man weiß es nicht genau. Sondern dass der 24., ich glaube aber im Speziellen der 25. schon vor Christus gefeiert wurde. Und auch in ganz vielen verschiedenen Kulturen. Mhm. Und auch so nordische Mythologie und so. Da haben dann irgendwie Odin oder so, also irgend so ein nordischer Gott, dann irgendwelche Geschenke gebracht und so, weil der 25. irgendwie der erste Tag ist, wo die Tage wieder länger werden und damit irgendwas gefeiert wird. Also als würde die Sonne, man feierte früher die Wiederauferstehung der Sonne, weil das direkt nach dem niedrigsten Punkt ist sozusagen, wenn die Sonne am wenigsten scheint danach, wenn sie wieder mehr scheint und die Tage länger hell bleiben, das feiert man irgendwie. Und das feiert man schon immer, auch unabhängig von Christentum. Und irgendwie sind dadurch auch die Weihnachtsbäume gekommen. Irgendwas mit Saturnalien? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe nur halb hingehört, ich wollte es nochmal googeln, ich kam noch nicht dazu. Weil mein Hirn funktioniert ja sehr seltsam. Wenn ich eine Information bekomme, die ich auch nur ansatzweise beeindruckend oder interessant finde, dann beiße ich mich ja daran fest und fange dann an, zu googeln und mir Bücher dazu zu bestellen und komplett am Rad zu drehen, obwohl das eigentlich vollkommen irrelevant für mein Leben ist. Hatte ich gestern auch, ich habe gestern oder vorgestern, habe ich durch Zufall in einem Reel gesehen, dass Darth Vader keinen Vater hat, sondern seine Mutter durch die Macht empfangen hat. Also unbefleckte Empfängnis.
Ah ja.
Und dass er deswegen The Chosen One war. Und ich so, warte mal kurz. Jesus?
Kenn ich.
What happened? Und dann habe ich das...
Also angelehnt.
Dann habe ich das auf Instagram gepostet und auf einmal alle so, da. Das sagt er doch in Film, in Episode 1, sagt doch die Mutter zu dem und dem und bla, das weiß auch jeder. Und ich so, nee. Also, weiß ich nicht, ich habe den Film gesehen, aber es ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Aber mich hat diese Information so beeindruckt, dass ich dann in ein Rabbit Hole gefallen bin von irgendwelchen Foren, wo ausdiskutiert wird, welche Zusammenhänge oder Parallelen es von Star Wars zur Bibel gibt. Und Interviews mit George Lucas, in dem er gefragt wird, ob das beabsichtigt ist und so weiter und so weiter. Also, und nach 2 Stunden recherchieren, habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, warte mal, wen juckt's? Ich bin doch gerade ein Star Wars Fan. Warum beschäftige ich mich damit jetzt? Ich meine, ich hab den Großteil der Filme gesehen und ich finde sie kultig und so. Alles cool, aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich ein Star Wars Fan. Weißt du, was ich meine? Aber mein Hirn, einmal angeknipst, dann hört's auf. Komplett abgetaucht, Rabbit Hole, gute Nacht. Schlimm. Wie kamen wir jetzt darauf?
Indem wir über Weihnachten gesprochen haben und darüber, dass Weihnachten, also was der Hintergrund von Weihnachten ist.
Ja.
Ja.
Also ich weiß ihn immer noch nicht, weil ich habe mich früh genug aus diesem Rabbit Hole wieder rausgeholt. Ein Rabbit Hole for another time, wenn ich Zeit dafür habe, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und die habe ich momentan eigentlich nicht. Deswegen habe ich damit wieder aufgehört. Aber es ist trotzdem spannend.
Ja. Wie waren deine Feiertage, die Weihnachtsfeiertage so?
Entspannt. Ich bin ja nicht so der, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich bin ja nicht so der krasseste Weihnachtsmensch oder Feiertagsmensch im Allgemeinen. Deswegen war eine entspannte Zeit. Wobei ich teilweise auch noch gearbeitet habe währenddessen. Ich habe versucht, ein bisschen runterzufahren und ein bisschen weniger zu machen als sonst, aber ich habe, es war halt ein bisschen Familie, ein bisschen mehr ausschlafen, ein bisschen weniger arbeiten. Mehr war es eigentlich nicht.
Okay. Das hört sich sehr entspannt an. Hätte ich auch gebraucht.
Wie war es denn bei dir?
Ich war ja erstmal krank, ne?
Ja.
Das war so richtig. Und dann hatte ich aber super viel Besuch. Ich habe mich darüber total viel gefreut, also gefreut, Besuch bei meinen Eltern. Mit sehr vielen Kindern und meinem älteren Bruder, also einem Halbbruder. Und das ist immer wieder schön. Es ist aber einfach mit 6, 7 Kindern super anstrengend. Und du kommst irgendwie aus diesem Versorgermodus nicht raus. Du bist ständig am, es geht, also die Kinder haben nonstop Hunger. Und das Jüngste ist 1 und das Älteste ist 10. Kannst du dir vorstellen, das ist diese Altersriege, die nicht gerade selbstständig ist oder einfach ist. Nämlich auch mal, also meine Tochter nehme ich da voll mit rein. Mit super vielen unterschiedlichen Bedürfnissen und mit fehlendem Bewegungsdrang. Also fehlendem also Ausgleich in der Hinsicht, dass sie da irgendwie was wirklich unternehmen, außer jetzt irgendwie, die waren immer wieder mal Tennis spielen. Es ist ein Dauerjob. Also es ist einfach so ein, du bist vom Frühstück, Hunger, dann versorgst du die, dann machst du the Aftermath mit Aufräumen und so weiter und so fort. Dann ist aber bald Mittagessen, weil die stehen auf jeden Fall auf der Mitte. Die können nicht 2 am Tag essen. Die müssen 3 am Tag essen, mindestens. Und dazwischen brauchen die Snacks. Und irgendwelche Obstteller und der hat mich gehauen, die hat mich gehauen, die hat gesagt, ich bin doof, er hat gesagt.
Ich habe so viel Respekt. Wirklich. Ich frage mich immer, wie ihr Eltern das macht. Wie ihr das, ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe ja in Anführungsstrichen nur 1. Also, ne? Neben dem Business und so weiter und so fort. Ich glaube, hätte ich 1 und würde zu Hause leben, wäre ich vielleicht nochmal anders. Und wahrscheinlich kommt es auch nochmal drauf an, wie dein Kind drauf ist.
Ja, bestimmt.
Aber auf jeden Fall Respekt, weil ich zum Beispiel auch in den Ferien mit der Maus lerne, ne, um ein bisschen zu festigen, das nebenbei. Dann braucht sie ja auch Programm. Dann ist sie natürlich auch so, hey, es sind jetzt Ferien. Du hast viel gearbeitet. Ich erwarte jetzt Präsenz. Nach dem Motto, was ihr gutes Recht ist, was aber, wenn so eine Milliarde Deadlines gleichzeitig kommen, echt schwierig ist. Oder Krankheitszustand. Und das ist ein Kind, sag ich mal, und Business und so weiter. Meine Schwägerin hat ja 4 Kinder. Das sind 4 Kinder.
Prost, mein
Das ist wirklich, ich habe den größten Respekt vor ihr. Wirklich, die ist ja auch eine Maschine, so eine voll die gebildete Frau, richtig schlau und so. Aber jeder kommt da an seine Grenzen. Ist einmal, wenn das Jüngste eins ist und das Nächste dann drei oder vier und dann sieben oder sechs und dann zehn, ist es einfach, da zieht irgendwie jeder an dir und irgendwie ist dieses Gefühl, oder ich sehe dieses Gefühl von, man kann irgendwie keinem Kind richtig gerecht werden.
Nee, wie denn auch?
Ja, weil jedes, und dann meckern die ja auch, weil die ja sauer sind, dass die Mama sich irgendwie nicht in vier teilen kann. Dabei reißt sie sich den Arsch auf und gibt ihr Bestes, weißt du? Das ist richtig, ich habe wirklich auch großen Respekt.
Ja, ich meine, das kann natürlich ein Kind in dem Alter überhaupt nicht verstehen.
Null.
Oder greifen oder nachvollziehen. Soweit können die nicht denken. Es können teilweise Erwachsene noch nicht. Deswegen vollkommen nachvollziehbar. Aber es ist, ich glaube, als Elternteil ist das schon sehr, sehr, sehr hart. Wie gesagt, ich habe den absolut größten Respekt. Schon vor Eltern mit nur einem Kind. Ab zwei ist für, ich weiß nicht, wie Menschen das machen. Wirklich nicht. Verstehe ich nicht.
Auf jeden Fall. Aber es ist auch, es gibt einem auch viel. Also, ne, also zumindest mir. Ich kann nicht einem sagen, ich kann nur von mir sprechen. Also dieses, wie gesagt, dieses Amount an Liebe, das man für sein Kind empfindet. Und auch dann die Glücksmomente zwischendurch. Das sind natürlich, zahlen einen sehr stark aus. Und trotz der Anstrengung würde ich es zum Beispiel immer wieder so machen.
Aber das ist ja eigentlich auch das Beste, was passieren kann, dass du als Elternteil trotz allem immer noch sagst, würde ich genauso wieder machen.
Würde ich genauso machen. Und wenn das nochmal sein soll, würde ich sogar noch ein Kind bekommen.
Würdest du? Tatsächlich.
Ja. Ich würde, wenn das passt, und also wirklich nicht, weil ich jetzt ein Kind habe, also mein primäres Ziel ist nicht, ein Kind zu haben, sondern, sagen wir mal, da kommt doch mal ein Partner in dein Leben und es passt auf allen Ebenen, dann ja, würde ich noch ein Kind bekommen, tatsächlich, weil der Wunsch noch da ist. Aber wenn er nicht da ist, dann ist es halt so, ich kann mich dem Ganzen noch gut beugen, dann ist es halt so, das ist dann, wie es ist. Aber ja, doch, würde ich. Tatsächlich.
Das Ganze nochmal von vorne.
Ja, das ist so das.
Also im Sinne von, weil der Altersunterschied ja dann auch schon größer ist. Und so, und dann bist du gerade bei dem einen Kind, es wird langsam selbstständiger und kann sich auch mal selber ein Brot schmieren und wird langsam Teenager vielleicht. Und dann, ne, hast du auch wieder mehr Freiheiten zurück, als nicht nur als Mutter, sondern auch als Monja, als Mensch. Und das wäre ja dann der Zeitpunkt, wo dann Kind Nummer zwei kommt. Und dann fängt es ja bei
null an.
Neugeborenen wieder von null an. Mit Stillen, Nächte durchmachen und so weiter und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Ey, ich weiß voll, was du meinst.
Normalerweise ist so die Teenie-Zeit genau der Zeitraum, wo Eltern anfangen durchzuatmen und zu sagen, okay.
Total.
Ich bin wieder ein Mensch. Und dann würdest du sozusagen sagen, okay, zweite Runde. Jetzt nochmal von vorne.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was auf der Kontraliste steht. Aber für mich ist dieses, ja, das ist leider Gottes keine vernünftige Geschichte. Das ist keine rationale. Das ist einfach, da ist einfach so ein Herzenswunsch noch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob der erfüllt wird, aber nicht nur, der Wunsch ist ja nicht nur in mir, sondern zum Beispiel auch ganz stark in meiner Tochter. Und das alleine wäre kein Grund, weil ich muss ja das Ganze durchmachen. Aber der ist halt auch sehr präsent und wird immer noch angesprochen von ihr. Und natürlich ist es, na klar, fällt mir von vorne an, aber wenn man einen Partner findet, der das auch als seine Aufgabe sieht, sich das alles zu teilen, natürlich außer stillen, aber kann ja viel drumherum machen und so, und du vielleicht eine Tochter hast, die 10 Jahre älter ist, ne, und deine Eltern sind in der Nähe, dann hat man nochmal, dann habe ich... Ich habe dann noch mal ein
Support-System. Ja.
Genau. Ich würde zum Beispiel jetzt, wie gesagt, wenn der passende Mensch nicht da ist, dann gibt es natürlich auch kein Kind. Ich bin mir noch keine Verantwortung ans Bein, die ich alleine tragen muss. Ich glaube, es hackt. Mache ich nicht.
Ja, schwierig. Haben leider haben leider genug Frauen das Problem.
Ja, sehr viele. Und sogar überwiegend. Also wenn ich mich umschaue, wobei in meinem, in meinem unmittelbaren Freundeskreis, würde ich sagen, haben 2 bis 3 sehr support, also Männer, wo es klar ist, dass sie sich teilen, das ist gar nicht der Rede wert. Und dann habe ich aber auch viele Leute, die dann wirklich das Klassische, die Frau bleibt mit allem irgendwie alleine. Alles, Mental Load, Kinderversorgen, blablabla. Und es ist ja auch ein Job, der nie aufhört. Also das zählt gar nicht, dieses, ich gehe arbeiten. Ja, schön, dass du arbeiten gehst, aber deine Arbeit hört nach 8 Stunden auf. So, dann kannst du natürlich, ich habe auch in der Zeit 8 Stunden gearbeitet. So, auf Schlafmangel. Und wenn der Gegenpart dann nicht das gleiche Mindset hat, was das angeht, dann nicht. Also, ist es für mich keine, ja, ich will um jeden Preis ein Kind. Nee, wenn alles drumherum passt und der Zeitpunkt passt und ich bin gesund und so weiter und so fort, dann why not? Ja. Und dann aber, wie gesagt, durch ein Support System unterstützt. Was in erster Linie natürlich dann der Partner und das Kind, also die meine Tochter, aber natürlich in den angemessenen Verantwortungsbereich. Soll ja nicht die Erziehung übernehmen, sondern das, was sie halt in ihrer Rolle als große Schwester machen kann, was angemessen ist. Nicht dieses jetzt hier, ich hab's geboren, zieh's mal auf, wie voll viele das auch gemacht haben. Das ist die älteren Geschwister, die jüngeren.
Aber sie wird ja auch größer. Sie wird ja dann mit dem kleinen Geschwisterchen größer. Was bedeutet, sie kann natürlich mit dem Alter, wenn sie älter wird, auch ein bisschen mehr übernehmen.
Genau.
Natürlich nicht als Ersatzmutter.
Nein.
Sondern immer noch als Schwester in der richtigen Rolle. Aber
ja, genau.
Trotzdem. Ja. Aber ich glaube deswegen, ich glaube, wir haben das schon sehr häufig gesagt, aber genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ist die Partnerwahl so wichtig. Also Augen auf bei der Partnerwahl, Freunde.
Augen auf beim Partnerkauf.
Ja.
Nein, easy, ja.
Nee, ohne Witz. Jedes Mal, wenn ich gesagt bekomme, Easy, du bist so wählerisch und du bist so anspruchsvoll und so weiter und so weiter. Und ich mir immer denke, ja. Also.
Zu Recht.
Sag mal, auf welchem Planeten lebt ihr denn? Wenn ich von einem Partner spreche, dann spreche ich von einem Lebenspartner. Im allerbesten Fall nur noch einen, mit dem ich dann mein Leben, soweit es möglich ist, teile. Was bedeutet, durch dick und dünn, alle Hochs, alle Tiefs aus seinem Leben, aus meiner Familie, aus seiner Familie. Alles muss in irgendeiner Art und Weise zusammen gemacht werden. Im allerbesten Fall unterstütze ich ihn bei seinen und er mich bei meinen. Und wir halten uns gegenseitig, wir unterstützen uns gegenseitig. Und vor allen Dingen ist er der potenziell zukünftige, eventuelle Vater meiner potenziellen, eventuellen Kinder. Und wie soll man denn dann nicht wählerisch sein, bitte?
Easy, ich bin da.
Ich verstehe die Logik nicht.
Ich bin da sowas. Ja.
Und ich überlege mir, und ich weiß noch nicht mal, ob ich jemals Kinder haben werde, aber trotzdem überlege ich mir schon, seitdem ich zurückdenken kann, bei jedem Partner, den ich habe, ob ich, wenn ich Kinder hätte, wollen würde, dass er, also hätte ich einen Sohn, würde ich wollen, dass er wird wie er. Hätte ich eine Tochter, würde ich wollen, dass sie sieht, wie er mit mir umgeht und dass ihr Blueprint wird, wie sie sich in Zukunft von Männern behandeln lässt. Und wenn die Antwort darauf nein ist oder der Mensch nicht krisenfest ist oder keine Verantwortung übernehmen kann oder ganz grausam ist, wenn es um Konflikte geht oder so. Ja, stell dir mal vor, wie das wird, wenn ihr 2 Eltern werdet. Nein, ich verstehe nicht, wie man an solche Dinge nicht denken kann. Für mich ist das die Grundvoraussetzung, um zu überlegen, ob der Mensch als Teampartner für mich fürs Leben was wäre. Wenn das alles nicht gegeben ist, nein. Ich finde es auch nicht zu wählerisch, ehrlich gesagt. Kannst du mir so oft erzählen, wie du willst. Das ist das Minimum, dass ich der Meinung bin, dass ich mit dir durchs Leben gehen kann.
Ich meine, also mal abgesehen davon, dass ja schon nachgewiesen wurde, dass die Qualität deiner Beziehung, deiner Partnerschaft sich auch unmittelbar auf deine Gesundheit auswirkt. Ja. Ne? Das ist, Leute, denkt daran, das wird der Mensch, mit dem ihr euer Leben teilt. Ihr teilt ja. eure Lebenszeit, eure Energie, ihr teilt mit diesem Menschen alles, das Bett, das alles. Alles, das ist der Mensch, der euch vielleicht durch den Tod eurer Eltern begleitet. Das ist der Mensch, der mit euch durch dick und dünn gehen sollte. Natürlich bin ich wählerisch, wenn es darum geht. Und natürlich habe ich Ansprüche. Also es geht ja noch nicht mehr darum, dass jemand kommt und sie von vornherein alle erfüllt. Aber in diesem Prozess des Zusammenwachsens und des Austausches, ja, wenn sich das nicht in die richtige Richtung entwickelt, hä? Dann bleibe ich doch. Also, dann bleibe ich lieber mit mir.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen nicht so weit denken, wie ich. Also, nicht im Sinne von, die sind nicht intelligent genug oder so, sondern im Sinne von, das ist so ein, wir lernen uns mal kennen, wir daten mal ein bisschen, dann rutscht man von Daten in eine Beziehung, weil man versteht sich halt gut, man hat den gleichen Humor, aber man denkt nicht in Lebenspartner, sondern in wir gucken halt mal und wenn dann ganz viele Dinge nicht passen und du hast aber nicht auf dem Schirm, dass es theoretisch gesehen der Vater deiner Kinder werden könnte oder, dann ist die Liste der Ansprüche, glaube ich, nicht die gleiche. Wenn du nicht gleich so weit in die Zukunft denkst. Aber wenn du das nicht machst, dann steckst du halt in einer Beziehung nach der anderen, die alle kein Potenzial für eine Lebenspartnerschaft haben, weil du halt nicht so weit gedacht hast.
Ja, aber ich glaube einfach...
Und für mich ist das schon immer die Grundvoraussetzung. Und ganz viele Leute, wenn ich höre, was da in Beziehungen passiert und ich mir denke, jetzt stell dir mal vor, du hättest eine Tochter und die würde das mitbekommen. Was denkst du, was diese Tochter sich später für Männer aussucht, wenn sie mitbekommt, wie er mit dir umgeht? Wie er auch teilweise mit ihr umgeht? Wie er ihr zeigt, wie Männer lieben? Er ist der erste Mann in ihrem Leben. Und wenn ich so mit mir umgehen lasse, vor meinen Kindern... Ja, was denkst du denn, was die später machen werden? Also ich, nee.
Absolut, natürlich. Und gerade wenn wir jetzt irgendwie voll easy, und ich muss auch dazu sagen, bevor ich jetzt was dazu sage, die meisten Menschen, wo, also da gibt es ja dieses Sprichwort, was ich mal online gesehen habe, such dir nicht jemanden, der eine Frau und ein Kind haben will, sondern der Vater und Ehemann sein möchte. Und das Gleiche gilt ja natürlich auch umgekehrt. Suchst du nicht jemanden, die irgendwie ein Kind und einen Mann haben will. Ich habe einen Ehemann. Sondern jemanden, der wirklich Ehefrau und Mutter sein möchte. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, die meisten Leute wollen diese Schritte machen aufgrund dieses, weil es jetzt gesellschaftlich auch so angebracht ist. Jetzt, du hast ein bestimmtes Alter. Ja, du wirst ja auch irgendwann mal Kinder haben. Und du wirst ja auch das. Und dann I settle. Wir hatten das Thema Settlement, haben wir schon mehr als genug durchgekaut hier im Podcast.
Ja.
Aber ich glaube einfach, dass dieses haben wollen, ich will es haben und das dann immer ausgeblendet wird, was es aber eigentlich heißt und was es alles für Arbeit mit sich bringt. Ne?
Also wenn es nach mir geht, man kann nicht wählerisch genug sein.
Ja, also wie gesagt, auch da natürlich darfst du keinen heftigen Perfektionismus umschlagen. Ich finde schon, dass es darum geht, so teilt man die gleiche Version, wie sind die Werte, was sind meine Non-Negotiables? Also was sind meine absolut nicht verhandelbaren Dinge in der Beziehung? Na klar wird dieser Mensch auch Dinge haben, die ich nicht gut finde. Ne? Ist ja klar. Also ist ja nicht, aber die Frage ist, ist the good so gut, dass ich darüber hinwegschauen kann? Oder dass ich einfach mal sein lassen kann, wie der ist einfach?
Aber ich meine, es gibt keinen perfekten Partner, es gibt keinen perfekten Menschen. Aber darum geht es auch nicht. Wenn ich sage, man kann nicht wählerisch genug sein, dann meine ich in Bezug auf die wichtigen Punkte.
Absolut.
Ob der jetzt ein, zwei Macken hat, die mir auf den Keks geht und seine Socken immer überall rumliegen lässt, ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus möchte. Das, worauf ich hinaus möchte, ist, wie geht er mit mir um, wenn er richtig verletzt ist?
Ja, oh mein Gott.
Wie geht er um, wenn er das Gefühl hat, der ist nicht gut genug? Wenn er gerade Insolvenz angemeldet hat, wenn seine Eltern gestorben sind, wenn er komplett am Boden ist, wie geht er dann mit sich um und wie geht er mit mir um? Wie geht er mit der Beziehung um? Mir ist wichtiger, dass ich sehe, wie jemand handelt und mit mir umgeht, wenn er am Boden ist, als zu gucken, ob ich mit jemandem gute Zeiten Spaß haben kann. Ich kann mit jedem im Urlaub Spaß haben. Und bei einem fancy Dinner. Und okay, das funktioniert mit jedem. Aber wie funktioniert es, wenn es gerade nicht läuft? Und wie funktioniert es, wenn Langeweile da ist? Wie funktioniert der Alltag? Kann ich mit dem Menschen einfach nur sein, wenn mir langweilig ist? Und wenn ihm langweilig ist? Und wenn wir uns... Quarantäne war für mich so ein Bombenbeziehungstest. Wenn du mit jemandem 6 Wochen lang 24/7 in einer Einzimmerwohnung sitzen musst, läuft oder läuft nicht? Also, weißt du, was ich meine? Das sind die Dinge, die ich meine. Mit was das betrifft, kann man nicht wählerisch genug sein, um zu gucken, ist das Lebenspartner-Material, um durch alle Schwierigkeiten des Lebens irgendwie gemeinsam durchzukommen, gemeinsam zu wachsen und so weiter und so fort. Ich meinte jetzt nicht.
Absolut.
Ist der 1,85 Meter groß, verdient so und so viel Geld und hat den richtigen Musikgeschmack. Wobei das ein netter Bonus ist mit dem Musikgeschmack. Aber ich meinte mehr die Hard Facts. Und vor allen Dingen wäre er ein guter Vater. Und diese Frage würde ich mir auch stellen, wenn ich keinen Kinderwunsch habe.
Ja klar, das sind ja Eigenschaften, dieses Fürsorgliche, exakt, dieses Mitdenkende, das sind alles Eigenschaften, die zeigen sich auch in einer Beziehung. Und ja, wie gesagt, ich würde auch immer Raum dafür lassen, dass sich jemand dahin entwickelt, wenn man in Gesprächen das anmerkt. Vielleicht ist jemand ganz klischeehaft Einzelkind oder war 10 Jahre Single oder kennt diese Sachen nicht, also dieses niemanden neu berücksichtigen müssen. Das braucht ja auch noch mal Zeit. Ne? Wenn das aber sich in der Zeit nicht einstellt, dann wäre das schwierig.
Schwierig. Ich habe eine Frage, weil du gerade gesagt hast, 10 Jahre Single. Glaubst du, warte, wie formuliere ich jetzt die Frage? Ist direkt es besser, jemand ist 10 Jahre Single oder jemand ist ständig in der nächsten Beziehung? Also wenn du dir, wenn es jetzt um Partnerwahl gehen würde, würdest du eher jemanden als Partner in Erwägung ziehen, der lange Single war, oder jemanden, der Serienmonogamist ist?
Also jetzt ganz impulsartig würde ich sagen, jemanden, der 10 Jahre Single war. Aber jetzt unterstelle ich der Person was. Ich unterstelle der Person, dass sie mit sich selbst allein sein kann, dass sie vielleicht Zeit hatte, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ja, und dass sie vielleicht auch wählerisch ist. In dem Sinne, dass sie jetzt nicht einfach in die nächste Beziehung reingegangen ist, um zu setteln. Der Nachteil ist, dass diese Person dieses Beziehungsleben neu kennenlernen muss. Aber das ist etwas, woran man gemeinsam arbeiten kann. Wenn ich hören würde, dass jemand, seitdem er 15 ist, bis 40, irgendwie zusammengenommen 3 Monate lang Single war, dann hört sich das für mich nach einem offenen Thema an. Aber das andere könnte auch ein offenes Thema sein. Das weiß ich ja nicht. Aber die Frage ist dann, wo ist denn, gab es Zeit, um das Ganze mal zu integrieren und sich mit sich selbst zu beschäftigen, wenn man von einer Beziehung in die nächste springt? So, schwierig. Also wenn ich jetzt so rein impulsiv antworten müsste, dann eher die Person, die 10 Jahre Single war und die vielleicht auch dann dieses in einer Beziehung sein zu schätzen weiß, mehr, weil es so lange abwesend war, weißt du? Bei dem anderen kann es sein, das ist ja sein Standard, das ist ja sein Normal. So, und dann frage ich mich auch, warum haben denn alle Beziehungen geendet, wenn du, seitdem du 15 bis 8 Beziehungen hattest? Und ist ja vielleicht auch ein Muster. Während die andere Person ja einfach, die Single geblieben ist, auch einfach bindungsängstlich sein kann, keine Ahnung. Aber trotzdem wäre das vielleicht, also Tendenz wäre zum Single, weil ich hoffe, dass durch diese Abwesenheit die Wertschätzung mehr da ist. Vielleicht man sich ein bisschen besser selbst kennt, wenn man viel Zeit mit sich verbracht hat einfach. Natürlich muss man jetzt lernen, Kompromisse zu schließen, auf andere einzugehen und so weiter und so fort. Aber ja, was wäre denn deine Antwort?
Gleiches, die gleiche.
Ja?
Okay. Ja. Ja. Wobei auch da wäre natürlich auf beiden Seiten interessant, warum?
Ja, absolut.
Also warum 10 Jahre Single oder warum nie Single gewesen? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Warum von dem in dauerhaft in Beziehungen mir mehr Sicherheit und ein angenehmes Gefühl geben würde, als die Antwort von dem, der 10 Jahre Single war.
Ja.
Weil so Serienmonogamisten finde ich nicht, finde ich für mich nicht, wie soll ich das sagen, ist mir nicht koscher. Da ist bei vielen nicht alleine sein können, bei vielen direkt Ersatz suchen, während sie noch in einer Beziehung sind, nach der nächsten Beziehung zu gucken, also zumindest schon mal ausschaut, ich rede jetzt nicht von Fremdkind per se. Weil da ist oft noch nicht mal ein Monat dazwischen. Wie kannst du in einem Monat die Gefühle der alten Beziehung nicht mehr haben, aber schon in der neuen Beziehung Gefühle, also wie?
Ja gut, es gibt ja auch Menschen, die ja diese die Beziehung emotional schon früh beenden und dann noch an diesem Rahmen festhalten, bis sie einen Absprung schaffen.
Aber das wäre für mich auch das wäre eins der schlimmsten No-Gos, die es für mich gibt. Deswegen sage ich ja, für mich sind Menschen, die so handeln, nicht koscher. Weil es ist nicht möglich, dass du bis zum Ende der einen Beziehung Gefühle für diese Person hattest, die du auch nicht verarbeitest, weil du springst ja dann direkt in die nächste. Also entweder hattest du vorher schon keine Gefühle mehr für die Person und hast nichts gesagt, hast es trotzdem irgendwie aufrecht erhalten und weiter geschauspielert oder weiß der Geier was gemacht. Also es ist alles nicht ehrlich, es ist nicht direkt, es ist nicht lösungsorientiert, es ist nicht, nein. Also Single. Ich nehme den 10 Jahre Single-Mensch.
Ja, ich auch.
Andere genau. Frage?
Ja.
Die wirst du noch weniger gerne beantworten. Lieber jemanden mit so gut wie keiner sexuellen Erfahrung, also nur eine Person, also wir hatten Bodycount-Folge hatten wir schon. Lieber jemanden mit einem Bodycount von 1 oder lieber jemanden mit einem Bodycount von 80?
Oh, easy, Alter. Du mit deinen Extremen. Mhm. Du meinst quasi für mich als Partner? Ja. Oh, nee. Guck mal, du weißt ganz genau, dass ich solche Fragen nicht gerne beantworte, du Nervensäge.
Ja, Jahresstart. Wir machen heute lustige Sachen. Fax.
Ja. Also jemand mit 80 oder 1. Oh, ich hasse diese Frage.
I know. Wirklich. Deswegen liebe ich sie so.
Du fuckst auf.
Mhm. Ich liebe dich auch.
Also sind für mich beide ziemliche Extreme.
Ja, das ist der Sinn der Frage.
Ich finde das nicht so gut. Also im Sinne von mir. Du fuckst ab. Wirklich. finde ich beides nicht so prickelnd. Ich glaube aber, ich tendiere zur erfahreneren Person. Und danach ist aber die einzige Erfahrung, die du jemals machst, nur mit mir. Nur ins Glas. Das wird dann die 81. und dann keine mehr. So. Aber ja, wenn ich so von den Impulsen gehen müsste, warum? Weil ich es einfach gut finde, wenn jemand ein bisschen erfahren ist. Jetzt kommt es aber darauf an. Moment. Nee. Warte, das muss ich revidieren.
Warte. Jetzt denkt das Gehirn in
die Richtung. Ja, genau.
Ich glaube, jetzt gehst du in die Richtung, in die mein Gehirn geht.
Nee, Diese eine Person mit dem Bodycount von 1, ja, einfach in einer committeten, treuen, jahrelangen Beziehung war, dann 100% der Typ mit dem einen Bodycount. Ich war jetzt davon aussagen, dass beide Single sind. Also mein Rahmen war jetzt, beide waren jahrelang Single.
Achso, nö.
Und nee. Dann, ich nehme es zurück. Ich nehme auf jeden Fall, weil Erfahrung hat ja nichts mit der Menge zu tun. Da muss ich jetzt mal umschalten kurz. Sondern mit der, wie viel man sich beschäftigt damit, wie committed man ist. Wie man, so. Und deswegen würde ich also in dem Fall den committeden, treuen, jetzt, ne, das ist der Fall, der committede, treue Langzeitbeziehungsmensch mit Bodycount 1, das ist mein Favorit. Aber da habe ich jetzt noch ein paar Bedingungen reingeschmuggelt, weil bei dem anderen bin ich einfach davon ausgegangen, dass die beide jahrelang Single sind. Und ja.
Okay.
Genau.
Danke. War jetzt nicht so schwer, oder? Du hast es überlebt.
Oh, du nervst so. Was ist deine Antwort?
Die gleiche. Ich glaube, dass Menschen, oder ich weiß nicht, ob das bei Frauen exakt das Gleiche ist. Ich würde sagen, ja. Aber bei Männern ist es auf jeden Fall so, dass der Bodycount nicht gleich sexuelle Erfahrung ist. Wenn jemand 75 One-Night-Stands hatte,
100%. Bei dem
einfach nur darauf geguckt hat, dass er Spaß hat und er nichts dabei gelernt hat, dann sagt das absolut nichts über seine Erfahrungen oder Capabilities aus. Und es ist, ich glaube, es gibt sogar Zahlen dazu. Ich habe das von mehreren Sexualtherapeutinnen gehört, dass Männer, die lange in committeten Beziehungen waren, in denen offene Kommunikation über Sex herrschte und diese zwei Menschen sich miteinander sicher gefühlt haben und zusammen ausprobiert und experimentiert und gemacht und getan haben, dass die Männer sind, deren sexuelle Erfahrung weitaus größer ist als die mit dem höheren Bodycount.
Ja, weil das in die Tiefe geht. Also, ja, eben. Weil das ja natürlich dann mit diesem einen Menschen arbeitest du ja mehr an die Tiefe, in der Tiefe an diesen ganzen Sexualthemen. Aber machen ja natürlich nicht die meisten, ne?
Ja, das ist leider Gottes habe ich.
Genau, aber also die meisten langsam.
Ich würde mich trotzdem immer für den entscheiden, der. Hätte derjenige allerdings nur einmal sein erstes Mal gehabt.
Genau, das dachte ich vorhin.
Danach
das dachte ich nämlich vorhin. Wirklich.
Danach nie wieder Sex, dann wäre das für mich genauso schwierig wie der mit den 80. Dann würde ich wahrscheinlich einfach enthaltsam bleiben. Würde ich einfach, würde ich es bleiben lassen, wenn ich nur die Auswahl hätte zwischen.
Nee, du hättest dich aber entscheiden müssen, das war ein Experiment. Entschuldige bitte. Ich hatte keine Wahl, mich zu enthalten, sonst hätte ich es gemacht.
Gesagt,
weder 1 noch 80.
Ich habe nicht gesagt, dass
du hast gesagt, wenn du wählen müsstest, hör auf, tu nicht so unschuldig, Isi. Das war ja eindeutig. Die Zuhörer sind hier, ja, es ist Zeugen. Aber wie gesagt, ich bin nämlich vorhin davon ausgegangen, dass jemand nur sein erstes Mal, wirklich, in meinem Szenario war das so, der eine hat total viel mitgenommen in seinem Leben und der andere hatte so einmal Sex und dann nie wieder. Das war ja, aber so, aber nein.
Da würde ich mich auch fragen, warum? Also
ich finde beides extrem.
Wir gehen ja mal davon aus, dass wir ungefähr alterstechnisch die gleiche Sparte Männer als Beuteschema hätten, wir zwei. Wenn also jemand in diesem Alter nur einmal Sex hatte in seinem Leben, dann wäre das schon sehr seltsam. Findest du nicht? Jemand mit über 40 oder so? Einmal Sex?
Boah, es kommt darauf an, Isi. Ja, es ist nicht normal in dem Sinne, wie Leute heute ticken. Aber es gibt ja Menschen, die haben ja, die folgen ihren Werten in der Enthaltsamkeit. Dass sie dann sagen, keine Ahnung, wie sagt man, klar, ne, ich will halt nur Sex in einer super committeden Beziehung haben. Und wenn ich die in den letzten Jahren nicht hatte, dann möchte ich das nicht. Es gibt ja Menschen, die das aus der tiefsten Überzeugung machen und sagen. Und das ist etwas, was ich respektieren kann. Also wenn das der Hintergrund ist. Wenn es unfreiwillig ist, wenn quasi die Umstände unfreiwillig so sind, dann würde ich mir denken, okay, why?
Tell me why.
Ain't nothing but a heart. Tell me why. Ja, genau. So viel zum Thema Partnerwahl, okay, Leute. Deswegen.
Damit haben wir das Kapitel Unangenehme Fragen für Monja, für die sie mich mit ganz bösen Augen anguckt, dann auch abgeschlossen.
Total. Und wehe, du machst daraus diesen Ausschnitt, diesen einminütigen Ausschnitt bitte für den Anfang der Podcast-Folge. Das möchte ich bitte nicht.
Ich wollte es doch ich klippe das so, dass du sagst, ich würde nur mit dem und dem schlafen.
Habe ich
da
gar nicht
ich noch ein bisschen, da mache ich, egal, KI. Ich mache ein bisschen KI drüber, dann geht das.
Nee, bitte lass mal. Nee. Ich weiß nicht. Nee. Ich teile jetzt meine Gedankengänge nicht. Die Welt sieht schön für mich.
Hä? Warum?
Weil. Ich weiß halt nicht, ob irgendwie Gott und die Welt einem zuhören muss, wenn man über Sex spricht. Das ist so, ich habe, glaube ich, eher die Einstellung, dass ich das mit meinen Ängsten mache.
War das für dich schon über Sex sprechen?
Das war mir schon zu viel Offenbarung in dem Bereich.
Tatsache? Weil ich bin, was das betrifft, ja auch sehr zurückhaltend. Ich würde niemals in einem Podcast oder überhaupt mit irgendwelchen fremden Menschen oder außerhalb meines Inner Circle über Sex sprechen oder über tatsächlich Dates, über alles, was in irgendeiner Form privat ist. Aber das war jetzt so, also A war es ja nicht, es waren ja keine realen Situationen oder Fragen und es waren halt diese, mit Absicht, diese krassen Extreme, die super unrealistisch sind. Deswegen war das für mich jetzt noch in einem Rahmen, wo ich sagen würde, es war eine witzige Frage, das ist jetzt nichts, was man
absolut
so super ernst nimmt.
Absolut.
Das wäre jetzt für mich auch kein so über Sex sprechen.
Also ich spreche sehr gerne über Sex, wenn es um das Thema Paarbeziehungen und ne, wenn es so fachlich ist. Weil es einfach eine Riesenrolle spielt und ich das immer wieder hier auf dem Tisch habe. und ich mich in dem Bereich ausbilden lassen werde, weil einfach super viele Probleme zwischen Paaren herrschen und sich ja die ganze emotionale Komponente auch im Bett auswirkt und überwiegend viele Frauen sich sexuell gar nicht kennen. So. Ich glaube, wenn es um mich persönlich geht, ist es etwas, was ich nicht so gerne mache, tatsächlich. Ich behalte es lieber privat zwischen mir und dir. Oder, ja, genau. Aber es gibt ja Menschen oder Podcast-Hosts und so, wo es ja voll detailliert wird und so. Aber das bin ich einfach nicht. So, ich mit meinen besten Freundinnen oder meiner Schwester oder mit dir oder ja, so, da gibt es vielleicht drei Leute, mit denen ich darüber sprechen würde. Aber alles andere ist so, nee, das ist so mein privater Bereich und nee.
Aber es gibt ja, also für mich gibt es sowieso klare Grenzen, worüber ich öffentlich sprechen würde und worüber nicht. Ich habe das Gefühl, dass es für viele seit Social Media irgendwie verschwommen. Das, was eigentlich privat ist und unter Freunden oder Familie oder den Ängsten irgendwie ausgetauscht wird, und das, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Im Grunde kann es auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich ganz persönlich habe aber sehr klare Grenzen. Ich habe kein Problem damit, persönlich zu werden. Also Dinge über mich zu teilen. Aber es gibt einen Unterschied für mich zwischen persönlich und privat.
Absolut.
Ich würde zum Beispiel auch nie über Ex-Freunde sprechen. Oder Beziehungsdetails. Oder über meine Familie, also weißt du, was ich meine? Irgendwas, was andere Menschen, was Beziehungen in irgendeiner Art und Weise betrifft. Und auch niemals würde ich über mein Sexleben oder ich würde ums Verrecken nicht auf die Idee kommen, solche Dinge zu besprechen. Es gibt ja auch nur eine Handvoll Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich über intime, und ich meine auch nicht nur körperlich intime, sondern auch emotional intime Dinge spreche. Diese Menschen kann ich an einer Hand locker abzählen.
Bei mir sind es genau 2 bis 3. Fertig.
Ja, bei mir auch. Und da komme ich dann nicht auf die Idee, sowas online zu erzählen.
Ja, wie gesagt, es ist nun mal, es hat sich ein Trend entwickelt, wo viele Leute einfach absolut okay damit sind, intime Dinge zu scheren. Und ich glaube auch, dass das hilft. Ich persönlich spreche lieber über auf der Metaebene darüber.
Du glaubst, dass was hilft?
Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Zuhörern hilft, wenn andere Menschen sich quasi in der Hinsicht nackig machen, was intimen Details scheren, weil ja doch es ein sehr schambehaftetes Thema ist. Und ich glaube, viele Leute fühlen sich sehr alleine mit ihrem Problem in der Hinsicht. Das merke ich ja auch immer wieder in den Gruppen. Zum Beispiel bei der Heimreise beispielsweise kommt ja das Thema Sex früher oder später sowieso auf den Tisch im Laufe der Heimreise. Ja. Und dann merkst du, dann sind die ersten Mal, da gibt es immer so einen richtigen Scham-Rebound, wenn die erste Person angefangen hat zu sprechen. Und dann sprechen alle darüber und dann merken die, oh mein Gott, Gott sei Dank bin ich nicht alleine damit. Aber das ist ein geschützter Rahmen, das ist ein geschützter Raum, ich bin da, ne, und dann kann ich auch mal Erfahrungen teilen und so weiter, die nur mich betreffen, die keine andere Person mit betreffen. Und dann kann man darüber sprechen. Aber es gibt viele Menschen, und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass es gibt, wenn jemand d'accord damit ist, die solche Details öffentlich teilen. Und ich glaube, dass es eine oder andere Menschen gibt, jetzt nicht mich, aber andere, denen das hilft, das zu hören. Aber it's not me. Ja? Also, aber es gibt ja super viele spannende Podcasts, Easy. Was ich auch gerne mache, ist manchmal, dass ich mir absolut von meiner Realitätsferne Podcasts anhöre.
Also ja, ich höre ganz oft
Podcasts an von Menschen, die ferner nicht von meiner Realität sein könnten. Einfach nur, weil ich es spannend finde, andere Perspektiven einzunehmen und ich einfach auch neugierig bin, wie die Menschen ticken. Es gibt einen Podcast von 2 Escort-Ladies. Ey, das ist jetzt verdammt wie krass, Alter. Erstens krass, was das für ein Metier ist. Verrückt, das wäre ja null was für mich. Aber die darüber sprechen zu hören und mit ihren Erfahrungen und ihren Gedankengängen und wie sie okay damit sind und wie sehr sie das feiern teilweise. Und, hey, do you? Für mich ist es spannend, in diese Welt einzutauchen, mir das mal anzuhören, warum jemand was macht. So, und ich mache das oft. Ich höre mir oft einfach ganz, ganz viele Geschichten von Menschen an, mit denen ich absolut nichts zu tun habe. Einfach nur um da, ich mag das einfach. Also ich mag ja generell Menschen, Kontakt mit Menschen. Ich mag Menschen, die eigen sind. Ich mag unterschiedliche Menschen. Und ich höre mir auch gerne einfach an Realitäten an. Und ich bin einfach neugierig. So, und kann, wie gesagt, das ist ein sehr erfolgreicher Podcast. Und wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen, je nachdem, wer dazuhört. Aber für mich ist es so quasi aus Forschungszwecken teilweise.
Ich aber meinst du, ist es hilfreich, wenn Menschen einfach wahllos private Dinge ausplaudern?
Nein, wenn die daraus
keine. Das ist nämlich das, was ich meine. Wenn du was teilst, was sehr verletzlich ist, weil du glaubst, dass es vielen Menschen ähnlich geht und die sich weniger alleine fühlen oder du vielleicht irgendein hilfreiches Learning daraus gezogen hast und das teilen möchtest und so, dann kann ich das verstehen. Aber auch da, finde ich, gibt es nochmal einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Das ist ja das, was ich seit Jahren auch mache. Ist ja nicht so, als würde ich keine persönlichen Infos teilen oder als hätten wir hier im Podcast nicht schon geheult und mit irgendwelche Struggles geteilt oder so. Aber das ist ja was anderes, als zu erzählen, mit wie vielen Männern ich im Bett war, die zu ranken und also verstehst du, was ich meine?
Ja, oh mein Gott, aber davon spreche ich nicht, easy. Das ist für mich schon so. Dinge,
das ist ja das, was ich meine mit dieser Sex-Talk oder dieses Sprachnachrichten von Ex-Freunden online teilen und sich drüber lustig machen. Und diese ganzen doch sehr privaten,
das ist für mich respektlos.
Das ist nicht persönlich, das ist privat. Private Dinge.
Aber das ist mehr als privat.
Weil zu teilen, damit ist doch niemandem geholfen. Das ist ja das, was ich meine. Als du gesagt hast, auch über Sex reden und so ein Kram ist für dich zu privat. Und ich gesagt habe, ja, verstehe ich. Aber andere Menschen machen das ja. Und zwar nicht aus einer Metaebene, nicht aus, ich hatte sowohl gute Erfahrungen als auch schlechte, so ein bisschen schwammig, damit sich vielleicht jemand abgeholt fühlt. Es gibt eine auf Instagram, die ist, glaube ich, auch noch relativ jung, die das macht, die eigentlich hauptsächlich über Sex spricht. Und die erzählt
so eine Blonde,
ja,
so eine super Junge, ich weiß, wie das ist, ich folge ihr.
Die erzählt teilweise über private Dinge, also Sachen, die ihr passiert sind, aber immer mit einem Dreh, der nicht, wie soll ich das sagen, der wirkt nicht, als würde sie einfach für Klicks private Details auspacken, sondern immer mit einem Twist von, mir ging es so, mein Gynäkologe hat mir das nicht gesagt. Ich habe immer gedacht, mit mir ist was falsch, deswegen teile ich das jetzt, damit ihr wisst, dass mit euch nichts falsch ist.
Die macht ja auch Aufklärungsarbeit.
Die macht
Aufklärungsarbeit, indem sie auch Details teilt.
Dann voll okay. Aber viel, was ich sehe, ist halt einfach nicht. Es ist einfach private Sachen online teilen. Das ist Reality-TV
für Klicks
auf Social Media.
Absolut. Das meine ich nicht. Das ist für mich, und da, Leute, das ist meine persönliche Ansicht, ich bin das niveaulos, fertig. Ganz ehrlich. Mir fehlt es ja an Würde und an Niveau und ich verstehe das einfach nicht, ja. Natürlich ist es entertainend, ne? Aber ich weiß nicht, das ist so für mich, wie finde ich die richtigen Worte dafür? Das ist so, für mich ist das, ist diese ganze. Das ist, als ob ich meinen Space invaden lasse. Ja, also als ob jemand so in meinen privaten Space reinkommt, in den eigentlich nur ein paar Auserwählte reingehören. Und ich weiß nicht, es ist schon was ent. Mir fehlt das richtige Wort. Also es fühlt sich sehr grenzüberschreitend mir selber gegenüber an. So fühlt es sich für mich an von außen natürlich, aber weil ich es so empfinde, ja, weil ich ja der Typ Mensch bin in der Hinsicht, der so tickt. Und wie gesagt, ich rede super gern darüber. Ich habe nämlich auch eine Podcast-Folge-Idee. Ich hatte nämlich immer eine Umfrage gestartet, auf die alle super heiß waren. Da ging es um Sex und Langzeitbeziehungen. Und da hatte ich nämlich wirklich, ich hatte sehr viele anonyme Antworten und die können wir eigentlich mal im Podcast besprechen. Ich bin nie dazu gekommen, das zu posten und ich kriege bis heute noch Anfragen, deswegen, wenn ich dann vorhabe, das zu posten, weil einfach alle auf die Antwort scharf sind. Und dann können wir darüber sprechen, generell und auch, was ich für Erfahrungen ja auch hier im Coaching habe oder auch in meinen Lehrgängen und was meine persönliche Ansicht auf die Dinge sind, aber ohne dass ich jetzt irgendwie mein Privatleben da share. allgemein, weil ich glaube, das ist...
Wie, du möchtest nicht deine ganzen eigenen Bettgeschichten teilen, verstehe ich. Natürlich,
ja klar, will ich die scheren. Aber verstehst du, was ich meine? So,
ja.
Aber das, dieses Dahinsetzen und dann, ja, nee, weiß ich nicht. Ich finde, es nimmt auch einfach eine Entwicklung an, mit der ich mich aber nicht identifizieren kann. Dieses, also sei es von dieser einen, die sich hat von 1000 Männern einem Tag weghauen lassen. War es nicht 1000 oder war es 100?
Nee, 100. 100 wären süß gewesen. Nee, es waren 1056, glaube ich. Als sie mit 1000 fertig war und es geschafft hat, standen noch 56 in der Schlange und sie hatte ein schlechtes Gewissen, Nein zu sagen. Deswegen hat sie die dann auch noch drangenommen. Dieser schockierte Blick. Das ist wirklich so passiert, das hat sie erzählt. Weil die haben ja so lange gewartet, die haben teilweise 3 Stunden gewartet, da wollte sie die jetzt nicht enttäuschen.
Okay. Alles klar. Auf jeden Fall der Trend ist auf jeden Fall nichts für mich. Das ist für mich ja das Extremste. Das ist so die Peak des Trendes. Also dieses Mädel, was sich da live 1000 Männern in einem Tag
erkannt hat. Dieses sexuelle, das Extrem dieser sexuellen, weiß ich nicht, Freiheitsbewegung? Oder?
Ich weiß nicht, ob Freiheitsbewegung nennen würde, Isi. Als ob die Frauen nicht frei sind, wenn sie privat ihr Ding machen, mit wem sie wollen und was sie wollen. Also, wie gesagt, es ist halt, vielleicht spielt ja auch meine kulturelle Prägung eine Rolle in der Hinsicht, ich weiß es nicht, aber es ist für mich, wie gesagt, so jetzt öffentlich hinsetzen und im Detail über mein Sexleben sprechen, ey, sowas von nicht. Also sowas von nicht.
Ja, ich hab das Gefühl, das gehört alles zur gleichen Bubble. Also, dass dadurch, dass es, wie soll ich das sagen, dass Frauen angefangen haben, mehr für sich einzustehen und auch für ihre sexuelle Freiheit und ihre die Unfairness zu outcallen, ja, dass Frauen, die wechselnde Partner haben, Schlampen sind und Männer, die großen Stecher und so weiter und so fort, ja, und diese ganze Bodycount-Diskussion. Als das passiert ist und zeitgleich OnlyFans geboren wurde und viele Frauen öffentlich und laut über solche Dinge gesprochen haben, ging es, glaube ich, zeitgleich los damit, dass die Extremen geboren wurden. Also eben, es reicht nicht mehr einfach nur OnlyFans zu machen, du musst jetzt Rekorde aufstellen, mit wie vielen Leuten du schläfst. Oder diese ganzen Straßen, oder auch die wir letztens in der vorletzten Podcast-Folge besprochen haben, die gesagt hat, es ist völlig normal, einen Bodycount von 30 zu haben, wenn man 20 ist. Das sind ja solche Extreme. Und wenn ich so Straßenumfragen sehe von Frauen, die sind, ich würde es noch nicht mal Frauen nennen, das sind Mädels. Die sind irgendwie 19 und haben schon einen Bodycount von 10. Und sagen, das ist normal. Und wen das stört, ist irgendwie ein, weiß ich nicht, selbst ist ein unsicherer Mann oder so. Also das nicht nur zu sagen, ich kann schlafen, mit wem ich will, wann ich will, so oft, wie ich will, sondern daraus ein, wenn dir das nicht passt, bist du das Problem draus zu machen. Und dann sind die Männer unsicher und haben falsche Erwartungen und Patriarchat und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, diese Bewegung wird immer lauter und dadurch, dass es immer lauter wird und immer mehr Frauen sagen, ja und ich habe einen Bodycount von 50 und das online dann auch gefeiert wird, sagen natürlich noch viel mehr Frauen ihre Meinung dazu und fühlen sich motiviert, das online zu sagen. Und ich weiß nicht genau, also jetzt mal ganz unabhängig vom Bodycount, mir ist es völlig egal, mit wie vielen Männern wer geschlafen hat oder auch mit wie vielen Frauen oder weiß der Geier. Aber das Bedürfnis, das online auszudiskutieren und Sex und Bodycount und so weiter überhaupt zu so einem großen Thema zu machen, auf beiden Seiten, by the way, also sowohl auf der Seite, die sagt, ja, am besten jungfräulich in die Ehe, als auch die Seite, die sagt, ich habe schon mit 80 Männern geschlafen, gib ihm. Mhm. Gangbang, hast du nicht gesehen. Ich verstehe die Diskussion prinzipiell nicht. Ich verstehe nicht, warum wir ausdiskutieren müssen, wer mit wie vielen Leuten schlafen sollte, dürfte, keine Ahnung. Anstatt einfach alle zu machen, worauf wir... Also, wo ist... Warum? Genau.
Ich verstehe natürlich, was ich nachvollziehen kann, ist ja, dass jeder Trend bringt einen Gegentrend und Dinge, die lange unterdrückt wurden, da passiert immer, da schlägt erstmal das Pendel ins andere Extrem, sei es mit deinen eigenen Themen, sei es mit gesellschaftlichen Themen. So, und dass die weibliche Lust und weibliche Sexualität ja jahrhundertelang tabuisiert wurde und keinen Raum hatte und. Natürlich entsteht erstmal ein Gegentrend, wo man das, was jahrelang so tabu war und worüber man nicht sprechen durfte, jetzt wo man es kann, natürlich erst recht gemacht wird als Zeichen dafür. Ja. Und gleichzeitig gibt es trotzdem zu viele Extreme. Also Leute neigen natürlich dazu, dann direkt von einem Extrem ins andere zu gehen, ganz oft, ne, um als weg von Motivation, ganz klassisch. Und das ist der Grund. Aber da muss halt jeder für sich, wie gesagt, ich kenne halt selten Leute, vielleicht ist auch mein Umfeld oder auch meine Klienten, die dieses Auspendeln ins andere Extrem nicht irgendwann bereut haben. Und das ist das, was ich ganz oft höre. Und ich glaube halt einfach, wenn du Folgen veröffentlichst aus dem Momentum heraus und die aber jahrzehntelang online sind und wieder nachlesbar und hörbar, auch für deine Kinder, super intime, wie gesagt, über Sex sprechen ist gar kein Thema. Das finde ich auch wichtig, das werde ich auch meiner Tochter machen. Offen. Aber das öffentlich online, es ist einfach, wie gesagt, das passt nicht zu meiner Persönlichkeitsstruktur. Also es passt nicht zu meinem Charakter, das bin einfach nicht ich. Wie gesagt, im geschützten Raum, ja. Wenn ich es lehre, ja. Links, aber über mich selber, no, sorry. Ich will gar nicht, dass Hans und Peter quasi und keine Ahnung wer alles super viele intime Details von mir haben. Widerlich.
Ich auch nicht. Ich finde das so gruselig.
Ich finde das auch sehr gruselig. Und nee.
Ich habe ja schon ein Thema, wenn ich mir überlege, manchmal gehen ja Freundschaften auseinander. Und wenn du eine sehr enge Freundschaft hattest und du hast mit dieser Person alles geteilt oder auch Beziehung. Eine Beziehung, ihr habt alles miteinander geteilt. Dieser Mensch weiß alles über dich.
Und alles gemacht vielleicht auch.
Und alles gemacht. Und dann seid ihr nicht mehr zusammen oder die Freundschaft ist zerbrochen oder weiß der Geier was. Ich fühle mich ja schon unangenehm nackt zu wissen, dass jemand, mit dem ich jetzt nicht mehr die gleiche intime Verbindung, und intim meine ich nicht körperlich intim, sondern emotional intim, Verbindung hatte wie vorher, dass dieser Mensch das jetzt alles immer noch über mich weiß. Fühlt sich für mich in solchen Fällen schon manchmal falsch an. Da komme ich doch nicht auf die Idee, das im Internet zu teilen.
Ja, also, aber auch das ist, ne, bei anderen sagen halt, juckt mich nicht. Er weiß über mich, ich weiß über ihn, fertig. So, juckt mich nicht, ist halt, wie es ist. Ne? Dann hoffen wir einfach mal, dass man an jemanden geraten ist, der sehr integer und respektvoll ist und der jetzt nicht mit seinem ganzen Wissen hausieren geht, nachdem er vielleicht man sich getrennt hat oder irgendwas passiert ist. Ne, das ist ja auch so eine Sache. Weiß ich nicht.
Also wir werden auf jeden Fall auch in diesem Podcast, auch wenn wir gesagt haben, das ist ein persönlicherer und privaterer Podcast als das, was wir sonst machen, haben wir solche Sachen natürlich nicht gemeint mit persönlich und privat. Man hat ja vorhin schon gesehen, wie unangenehm das für Monja wurde. Übrigens hätte ich gewusst, dass dir diese Fragen so unangenehm sind. Ich fand sie einfach nur witzig, weil sehr unrealistisch. Hätte ich sie nicht gestellt.
Nee, alles gut. Es war auch spannend, ja, für mich auch so reinzufühlen und zu gucken. Wie gesagt, ich bin halt in der Heimreise spreche ich mir offen über alles. Wenn die mich fragen und ich bin okay damit, was zu teilen, aus zu Lernzwecken, ne, dann mache ich das, wenn es passt. Aber auch immer so, dass es nur mich betrifft zum Beispiel. Ich bin auch jemand so, wie heißt es, ich garde auch so meine sexuelle Energie.
Beschütze.
Ich lasse sie nicht einfach durchströmen. Weißt du, was ich meine? Auch so, wenn ich dann so mit Menschen bin, das ist so, für mich ist es so, das ist meins und ich entscheide, mit wem ich sie teile. Weißt du, was ich meine? Auch so, es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich irgendwie in Räumen bin, darauf so anlege, super sexy und erotisch rüberzukommen und zu zeigen. Du, das gibt's, easy, guck nicht so. Das gibt's zu Haufen. Manchmal ist Abend weggehen, ist manchmal für mich wie Theater. Ich sitze da, mir fehlt nur noch Popcorn. Wirklich, in Bars und in Dingern unterwegs zu sein und Frauen und Männer bei den Paarungsverhalten zu beobachten.
Ja, das ist schon krass, ja.
Ich sag dir, es gibt nichts Spannenderes. Vergiss Kino. Wirklich, wirklich. Es ist für mich wirklich sehr spannend. Und das ist auch nicht so meins. Da bin ich nicht so einfach in der Hinsicht.
Ja. Nie? Also du hast nie...
Ne, klar, wenn ich jemanden gut finde und dieser Person signalisieren will, dass ich das... Und Leute, don't come at me. ich gehöre zu den Frauen, ich möchte angesprochen werden, ich spreche nicht an. Ich gebe dir ein Signal, ich gebe dir ein eindeutiges Signal. Wenn du das nicht checkst, ist dein Problem. Ich
gehe nicht ansprechen. Was ist das eindeutige Signal?
Blickkontakt. Nee, Popeln. In der Nase popeln. Nein. Könnte bei mir, ich bin ja, die Yeezy macht gerade lauter witziger Bewegungen und hampelt hier vor der Kamera rum. Nein, aber einfach Blickkontakt halten.
Was sind die Locken? Oder? Die Locken machen mich heute.
Die machen nicht kirre. Die stehen hier übrigens sehr gut, mein Schatz. Ich mag deine Locken sehr.
Danke.
Genau, also einfach signalisieren, dass man interessiert ist. Ne? Man hat jetzt keinen Tanz oder so, ja, so Fruchtbarkeitstanz.
Twerken.
Passiert dann nicht, nein. Aber einfach.
Sag mir doch mal bitte, wie signalisierst du?
Einfach Blickkontakt halten, lächeln, so, ne? Nicht abgeneigt, nicht weggucken, wenn ich jemanden angucke direkt oder so. Ne? Keine abweisende Aura haben in der Hinsicht, sondern eher eine einladende. Ne? Wenn die Person das halt nicht checkt oder sich nicht traut, dann ist dein Problem, Bruder.
Bruder.
Dann komm nicht, so. Aber ich komme nicht auf dich zu. Danach ist mir auch, also, verstehe mich nicht falsch, danach ist mir auch egal. Also, im Laufe der Beziehung, wer wen anruft, ist scheißegal. Aber ich mache nicht den ersten Move. Möchte ich nicht. Ich will, dass jemand kommt. Ich möchte, dass jemand kommt und quasi mir den Hof macht. Ja, in der Hinsicht, Leute, könnten noch sagen, ich bin oldschool, Pech. Ich will den Hof gemacht bekommen. Und zwar wie eine Königin am Glas.
Ich wollte gerade wissen, warum habe ich das Gefühl, du rechtfertigst dich dafür gerade?
Weil doch diese ganze Bewegung von...
Und wieso hat es angefangen mit Don't Come At Me? Was?
Ja, weil doch dieses Jahr halt so unmodern. Ja, in der Hinsicht bin ich unmodern, Leute, tut mir leid. In der Hinsicht...
Ich bin Endgegner unmodern. Wenn ihr lasst Monja deswegen in Ruhe, kommt alle zu mir, meckert mich dafür an. Ich bin Endgegner unmodern. Da sind wir wieder beim Thema. Ihr könnt mich auch gerne alle konservativ nennen. Ich spreche keine Männer an. Ich werde in meinem Leben keine Männer ansprechen.
Nee, aber ich glaube, das sind wir Millennials. Gen Z läuft da andersrum, Easy, wirklich.
Gar kein Fall.
Ich weiß, aber ich stehe auch dazu. Aber das ist Gen Z ist anders drauf, hundertprozentig.
Ich will auch meine Tür nicht selber aufmachen.
Ich auch nicht.
Es gibt kein 50-50.
Was meinst du?
50 beim Date bezahlen.
Beim Date? Nein, klar.
Ich glaube, es hackt. Ja. Nein.
Aber guck mal, die ersten Male, irgendwann finde ich es auch angebracht, dann selber zu zahlen und so. Ne? Aber überwiegend finde ich, wenn es wirklich Dates ist, ist eher, wenn man in einer Beziehung ist, dann natürlich sollte es sich ausgleichen.
Das ist eine andere Sache. Ja. Wir reden nicht von einer Beziehung, wir reden von Dates.
Ja, voll. Beim ersten Date will ich auch, also es geht mir nicht, ich habe die Kohle.
Und ich mache auch keinen Portemonnaie-Tanz. Ich tue auch nicht so, als würde ich bezahlen wollen. Nein, ich will nicht bezahlen. Mhm. Ich werde nicht. Und ich mache auch meine Tür nicht alleine auf und ich ziehe auch meinen Stuhl nicht alleine zurück. Nein.
Ich bin da auch oldschool, was das angeht. In anderen Dingen bin ich ultramodern, aber was das angeht, bin ich super oldschool. Ja.
Ja, nee.
Nee, ich finde auch beim ersten Date, also wenn ich beim ersten Date zahle, was dir natürlich, es geht nicht um das Geld, sondern es geht um die Geste, dann war es das letzte Date. Tatsächlich.
Definitiv.
Und es geht nicht darum, um den Betrag, es könnten auch 3 Euro sein, ja, es kann ein Eis sein oder ein Kaffee, es geht um dieses umworben werden, um dieses, ja, das, ja, ich.
Das ist Etikette.
Ja,
das ist Höflichkeit, das ist Respekt.
Ja.
Nein. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich achte auch darauf, wie jemand bezahlt. Also im Sinne von...
Der Umgang mit dem Kellner, meinst du das?
Der Umgang mit dem Kellner.
Ja, ist mir super wichtig auch.
Wie wird die Rechnung bestellt? Wie viel Trinkgeld wird gegeben? Und auch, gibt es einen komischen, wie machen wir das jetzt, Blick? Oder... Nimmst du die sofort und bezahlst, ohne dass du mich auch nur einmal anguckst? Weil du nicht erwartest, dass ich so tue, als würde ich bezahlen wollen? Oder weil du tatsächlich überlegst, ob wir uns das jetzt teilen oder nicht? Weißt du, ich will nicht, dass auch nur für eine Sekunde so eine unangenehme Was-machen-wir-jetzt-Situation kommt. Mhm. Wenn die kommt, reicht es mir schon.
Mhm.
Im Idealfall hat er schon bezahlt, bevor die Rechnung an den Tisch kommt.
Ja. Idealfall.
Ja.
Absolut.
Also das ist schon, ich kenne aber auch keinen Mann in unserem Alter, der nicht, also der das nicht so handhabt.
Ich muss sagen,
die Männer also in meinem Beuteschema Altersspektrum sind alle oldschool.
Voll. Ich muss sagen.
Also ich, und wenn da ein Einhorn dabei ist, der irgendwie super neumodisch ist, dann sein Problem. Aber
Ich muss sagen, dass ich bei Freunden das auch habe. Also bei Freunden ist es wirklich so, dass ich dann versuche zu zahlen. Also ist nicht so, dass wenn ich jetzt mit Kumpels unterwegs bin, ne? Ja, aber
kein Date.
Ja, genau, aber vergiss es. Nicht mal das lassen die zu. Meine männlichen Freunde.
Ja, meine
auch. Also da gibt's einen Kampf mit meinem besten Freund. Ich muss den immer austricksen, damit ich mal zahlen kann und dann bekomme ich Ärger. Ne? Also der ist aber auch oldschool. Der hält mir auch die Tür auf und rückt mir den Stuhl zurecht. Und das ist halt ich liebe den über alles, mein bester Freund.
Aber meine auch alle.
Zahlen ist wirklich so, ich mache das dann die letzten Male, weil es mir einfach zu viel wurde. Mit dem waren jedes Mal super gut essen und der hat jedes Mal bezahlt. Und dann dachte ich, ey, nee, heute zahle ich jetzt, egal wie. Und das war ein Kampf. Ich musste der Kellnerin quasi sagen, ey, komm mal hier rüber und so, kannst du mal. Und die so, ah ja, eigentlich ist es seine Aufgabe. Ich sage, ja, ich weiß, aber er zahlt. Wirklich, da war ich noch auf seiner Seite. Die meinte, es ist eigentlich seine Aufgabe. Ich habe gemeint, ja, aber du kennst die Vorgeschichte nicht. Er zahlt andauernd und ich möchte jetzt mal zahlen. Ich finde aber, ich habe dich nicht gefragt, wie du es findest, Alter. Stell dir die Rechnung aus.
Und Trinkgeld, ciao.
Sei leise.
Also, du hast gerade dein Trinkgeld aufs Spiel gesetzt.
Nee. Ja, das ist, ja.
Ja, aber es ist halt oldschool. Das kann ja die neue Generation machen, wie sie will. Die neue Generation muss sich ja nicht daten. Das ist, also.
Was sagst du zum Trend, dass immer mehr ältere Frauen mit jüngeren Männern zusammen sind? Ich habe momentan, ist mein Feed voll davon, keine Ahnung, ob die mir was sagen wollen damit, aber auf jeden Fall ist mein Feed voll von Frauen,
meins
die
auch
10 bis 15 Jahre, also wirklich so 7 bis 15 Jahre älter sind als ihr Partner und in Langzeitbeziehungen sind, die voll gut funktionieren. Und die sich dann aber irgendwie mit so 25 und 37 kennengelernt haben. Und dann zeigen die so die Bilder im Laufe der letzten Jahre. Und Easy lacht, Leute, und hält sich die Hände vors Gesicht. Mm-mm. Ja?
Ja, nee.
Aber Easy, was ist, wenn, sagen wir mal, ein 27-Jähriger super reif ist, kommunizieren kann, hat Oldschool-Manners, ja, ist jemand, der einem Sicherheit gibt, hat sich einfach sehr reif und sehr erfahren. Er ist einfach nur de facto auf dem Papier jünger, bringt aber alles andere mit, was du willst.
Er ist ja trotzdem ein Baby.
Ist er kein Baby dann? Vom Verhalten oder vom Dings nicht? Nee.
Er ist immer noch ein Baby.
Da gibt es 50-Jährige, die sind wie Babys.
Alles, was jünger ist als mein Bruder. Als mein kleiner Bruder.
Wie alt ist dein kleiner Bruder?
Mein Bruder ist 4 Jahre jünger als ich.
Ja.
Ich hatte noch nie, nee, stimmt nicht. Ich hatte einmal einen Partner, der 5 oder 6 Monate jünger war als ich.
Wow. Kuga.
Das war's. Mhm. Ansonsten sind wir bei 6 bis 10 Jahre älter. Und das Gleichalt war für mich schon ein Moment, in dem ich gedacht habe, oh je. Yeah. Oh, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen,
nee, also.
Weil seitdem ich denken kann, immer mindestens 6 Jahre. Altersunterschied dazwischen.
Nee, bei mir nicht.
Ich könnte niemals einen Freund haben, der jünger ist als ich. Also abgesehen von den 6 Monaten. Und wie gesagt, das hat mich schon Überwindung gekostet.
Nö.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemanden, der 10 Jahre jünger ist als ich.
Nicht 10, 5 Maximum, hätte ich gesagt.
Na, du hast doch gerade gesagt, Frauen, die.
Nee, die anderen online, habe ich gesagt. Nicht,
ja.
Nicht für mich.
Nee, ich meine nicht für dich. Ich meine online. Ja. Wir waren ja bei der Online-Debatte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die da so 10, 15 Jahre jüngere Freunde, nein. Für mich, ich kann die nicht ernst nehmen. Für mich sind das Babys.
Wieso? Wenn, sagen wir mal, Easy, das ist ein Serienunternehmer mit, wie gesagt, hat super viel innere Arbeit gemacht. Das ist dann kein Baby.
Er ist trotzdem
Baby. Der ist dann reifer als du wahrscheinlich.
Nee, er hat trotzdem weniger Lebenserfahrung. Er ist trotzdem nicht so lange auf diesem Planeten gewesen.
Heißt nicht. Du kannst 40 Jahre leben und nicht so viel Erfahrung haben wie jemand, der mit 25 vielleicht durch harte Dinge in sein Leben gegangen ist und sich rausgearbeitet hat. Das stimmt nicht.
Das stimmt.
Das stimmt nicht.
Aber ich hätte jemanden mit 40 bis 45, der an sich gearbeitet hat und durch alle möglichen Sachen in seinem Leben gegangen ist und nicht jemand mit 25.
Die 25 ist ja auch hardcore.
Dann ist es im Vergleich dazu immer noch ein Baby. Ich möchte kein Baby.
Ja, wie gesagt, wenn jemand super selbstständig ist und alle Eigenschaften bringt, die ich brauche in einer Beziehung und vielleicht jetzt mal, sagen wir mal 5.
Würdest du jemanden daten, der 28 ist?
Nein. 10 Jahre ist mir jetzt für mich zu viel. 10 Jahre tatsächlich, vom Feeling her.
Siehst du, ist ein Baby.
Ja, nee, wenn der alles mit sich bringt, dann ist auch, ich möchte auch nicht wesentlich älter aussehen als mein Partner.
Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du, wenn der alles mit sich bringt,
Ja.
ernsthaft eine Beziehung mit einem 28-Jährigen in Erwägung ziehen
28
würdest.
sind wir nicht, aber vielleicht 31,
Siehst
32.
du, er ist immer noch ein Baby mit 28. Da ist eine 2 vor dem Alter.
Ja, wie gesagt, hat, dann müsste er vielleicht wesentlich älter aussehen oder so. Keine Ahnung, Isi. Aber für mich wäre das,
Auf gar keinen Fall.
also wenn, die, für mich ist das Hauptkriterium die Reife. Reife, Verantwortungsbewusstsein. Und wenn er jetzt nicht aussieht wie so ein Milchbubi, ja, und vielleicht jetzt mal 3, 4 Jahre jünger aussieht als ich, obwohl er vielleicht wesentlich jünger ist, weiß ich nicht, ob ich damit ein Problem hätte. Ich hatte diesen Fall noch nie. Ich werde zwar relativ oft angesprochen von diesen 20er-Menschen, und ich immer lachen muss, wo ich sage, ey, weißt du, wie alt ich bin? Wenn du so 25 kommst, dann sagt er so, ja, so ein paar Jahre älter ist für mich kein Problem. Dann sage ich, ja, und 13 Jahre älter, ist das für dich ein Thema? Weil für mich ist es ein Thema. Von daher vielen Dank fürs Kompliment und danke, dass du hergekommen bist. Aber nein, danke. Aber so, weiß ich nicht, so 5, 6 Jahre, wenn es passt. Wie gesagt, wenn er nicht jünger aussieht, wenn er Reife hat, bla bla bla. Aber für mich ist zum Beispiel jemand, der 15 Jahre älter ist als ich, kommt für mich nicht in Frage.
15 Jahre älter.
Ja, kommt für mich nicht in Frage, nein.
Lass mich mal ganz kurz überlegen, wie viel 15 Jahre älter in meinem Fall wären.
Für mich nicht. Wenn der jetzt so, klar, älter schon, 6, 7, 8, 9 Jahre wäre für mich schon das Maximum.
Ehrlich?
Aber ja, so 9 Jahre schon Schmerzgrenze.
Ich würde eher jemanden daten, der 15 Jahre älter ist, als jemanden, der 15 Jahre jünger ist.
Ja, wenn ich das, aber für mich ist so -5 Jahre plus 9 Jahre ist die Spanne. Dann ist es für mich schon zu viel.
Ich habe kein Minus. Bei mir ist plus
Nee,
10.
bei mir ist so Maximum, Minus. Aber wie gesagt, wenn alles stimmt, plus 9 Jahre, 15 Jahre, und nee, das wäre für mich zu weit, nee. Oh.
Warte mal, 15 Jahre 52, richtig?
Ja. Und es gibt ein paar echt heiße 250-jährige Menschen.
Es kommt drauf an, wie er mit 52 aussieht, ne? Wenn ich mir jetzt hier Gerald Butler angucke oder hier die Brad Pitts dieser Welt. Oder den neuen Freund von Jennifer Aniston. Die sind alle Anfang, Mitte 50. Die sehen alle wunderbar aus. Also, wenn derjenige Anfang 50 so aussieht, eigentlich auch kein Problem mit Anfang 50.
Ja, am Ende.
Also weniger als jemanden zu daten, der 30 wäre.
Wie gesagt, am Ende kommt es für mich auf die Sachen und auf das Mindset und Heartset und bei mir ja auch Spiritualität und Reife und Verantwortung überwiegend darauf an.
Darauf kommt es auch an, aber
Genau, und dann, wie gesagt, wenn der jetzt, sagen wir mal, es ist der perfekte Mensch und der ist zufällig 15 Jahre älter und ich fühle mich hingezogen, dann werde ich genauso wenig radikal Nein sagen, wenn alles passt, wie bei jemandem, der 5 Jahre jünger ist. Ne? Aber ja. Aber ich glaube, dass es sowieso oft anders kommt, als man denkt. Ich glaube, es kommt ganz oft anders, als man denkt, weil wenn man dann jemanden trifft und es passt, dann sind die Sachen die absolute Lappal. Das bockt dann einfach nicht mehr. Weil du so hooked bist mit diesen Menschen, ne? Dass es vielleicht gar nicht mehr, dass es gar nicht bockt so.
ja, nee.
Ah,
Ich bin
weißt du
da
nicht.
schon sehr, nee. Ich würde auch niemals jemanden näher kennenlernen, der jünger ist als ich. Ich würde den Riegel schon davor stellen, bevor ich merken könnte, dass er der perfekte Mensch ist. So weit wird es bei mir überhaupt nicht kommen.
Ja, aber solche Menschen lernst du ja meistens nicht offiziell bei einem Date kennen, sondern eher so über Freunde, über vielleicht Arbeit, über bla. Das ist ja nichts, was du planst. Deswegen sage ich, oft kommen die Sachen anders als geplant. Das planst du ja nicht. Sondern es kommt
Ja.
dann eher so durch Umstände vielleicht.
Das sind alles Babys. Ich kann, nee, alles unter 30 oder Anfang 30, 50 Baby. Ich kann ich nicht. Das, n-n. Bin ich raus. Ich nehme
Ja.
eher Pedro Pascal.
Ja, was ein Opfer du bringst, ne?
Die Altersklasse meinte ich.
Ja, ach so.
Der müsste doch auch so
Ja,
Anfang 50 sein oder so. Willst du mir noch nicht erzählen, dass die nicht alle super gut aussehen?
doch,
Wieso ist denn dann
doch.
9 Jahre bei dir die Grenze?
Ich weiß nicht, Kopfsache. Aber wie gesagt, wahrscheinlich würde ich drauf scheißen, wenn die richtige Person da ist.
Wenn Pedro Pascal vor dir steht, dann ist egal. Ja.
Ja, auch wenn der jetzt nicht irgendwie mein Beuteschema ist.
Pedro Pascal?
Nee, gar nicht.
Meins tatsächlich auch nicht, eigentlich.
Aber der neue von Jennifer Aniston ist ja dieser auch Mindset-Mensch, ne? Der hat ja auch was
Ja.
mit Mindset zu tun. Ja, der ist nicht von schlechten Eltern auf
Der
jeden
ist
Fall.
schon wahnsinnig attraktiv, der Mann.
Ja,
Petro
voll.
Pascal ist es die Art.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fände den jetzt optisch auch gar nicht so, also nicht, dass der Mann hässlich wäre, ist ein attraktiver Mann, das meine ich jetzt nicht, aber für mich wäre es jetzt, wenn ich ihn nicht in Interviews gesehen hätte, dann wäre das nichts, wo ich zweimal hingucken würde. Der würde unter meinem Radar fliegen. Was ihn aber so attraktiv gemacht hat, und ich glaube nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt, weil der war ja auf einmal überall der Bachelor Number One, so der, jeder wollte ihn haben und so. Ich glaube, es war wegen seiner Art. Wegen diesen ganzen Interviews, wegen der Art, wie er mit seinen Kollegen umgegangen ist und so.
Natürlich.
Es war 100% einfach nur die Art. Weil wenn du dir auch Filme von vorher anguckst, ohne den Bart und mit anderen Haaren, dann ist der, er ist jetzt nicht das ideal normschöne Gesicht. So Brad Pitt-Style-mäßig. Den fanden immer alle toll, ganz unab. Der musste den Mund dafür noch nicht mal aufmachen. Der war ja für so, genauso wie Leonardo DiCaprio und so ganz viele von diesen Hollywood-männlichen Dreamboys, die es so über die Jahre gab, die mussten den Mund dafür nicht aufmachen. Da ist völlig egal, was sie sagen. Aber bei Pedro Pascal, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, es waren die ganzen Interviews und seine Art und sein Humor und wie der mit den Leuten umgegangen ist und seine Offenheit und Verletzlichkeit. Der Mann ist so Zucker.
Easy. Das macht doch voll attraktiv, ich bitte dich.
Und ja, und zack, attraktiv.
Da kann vor dir Adonis, kann vor dir sitzen, wenn er dann schlechte Manieren hat, respektlos ist und uncool, dann wird er einfach hässlich. Der wird einfach unattraktiv. Das ist einfach so. Und jemand, der vielleicht optisch gesehen jetzt nicht die 10 von 10 ist, wie man es erwartet, und dann hat er aber Humor, Charakter, ist liebevoll, ist barmherzig, ist, hat eine warme Aura, ja, ciao. Der wird sofort eine 12 von 10.
Ja.
Sofort.
100%.
Und von daher wundert es mich gar nicht, was du sagst. Gar nicht. Ja.
Ja, es war die Art. Seitdem Pedro Pascal auf der Liste der Dreamboys.
Ja. Okay. So. Hätten wir das auch erklärt.
Haben wir jetzt genug geredet? Habe ich gerade Pedro Pascal auf eine Liste gesagt? Es gibt eigentlich gar keine Liste, fällt mir gerade auf. Aber egal.
Aber ab jetzt gibt es anscheinend eine Liste.
Auf der bis jetzt nur ein Name?
Auf der auch Jennifer Anistons neuer ist und der Superman-Typ.
Der Superman-Typ. Von dem habe ich jetzt wieder ein Video gesehen, wie er über was anderes abgenördet hat. Gehirne. Es sind die Gehirne. Was soll ich dir sagen? Ja, aber der ist verheiratet und hat gerade Nachwuchs bekommen.
Nennt sich das sapiosexuell?
Ja.
Ja.
Exakt. Es ist schlimm, wirklich. Es ist absolut abnormal, wie mein Beuteschema davon abhängig ist, wie das Hirn von einem Menschen funktioniert. Absurd. Wie dem auch sei, wir machen jetzt Feierabend.
So sieht's aus.
Das war eine, weiß ich nicht.
Unerwartete Folge.
Etwas andere Folge, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dass wir über all diese wirklich weltbewegend wichtigen Dinge gesprochen haben.
Warte mal, apropos weltbewegend. HUFO ist online.
HUFO, ja.
Human Foundations, unser Kurs, ist online. Und das erste Modul haben wir freigeschaltet und wir waren beide sehr aufgeregt.
Oh mein Gott, ja. Ich warte auch immer noch auf das
Feedback.
Auf das erste Feedback und so, ja.
Ich auch. Ich auch. Ich bin gespannt.
Ich bin da. Der Presale ist natürlich rum. Jetzt, also wer jetzt noch nicht gebucht hat, war zu spät. Heißt aber ja nicht, dass der Kurs nicht trotzdem weiterhin online ist. Nur halt nicht mehr zum Presale-Preis, sondern jetzt zum nächst regulären Preis. Der sich übrigens, by the way, auch immer noch verändern kann, weil HUFO ein dynamischer Kurs ist. Also A, sind wir noch nicht komplett fertig mit der Produktion, weil wir das Feedback von den Leuten, die im Presale gekauft haben, versuchen live mit umzusetzen. Mhm. Und deswegen produzieren wir Häppchen für Häppchen. Aber selbst wenn er dann irgendwann fertig ist, bleibt es ein dynamischer Kurs, weil wir teilweise Fragen aufgreifen oder wenn wir tolle neue Sachen lernen, dann packen wir die da auch rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kann sein, dass sich der Preis mit der Zeit nochmal verändert und teurer wird, wenn wir merken, dass wir sehr übers Ziel hinausgeschossen sind, was die Inhalte betrifft. Deswegen ist der jetzt aktuell reguläre Preis vielleicht in 3 Monaten nicht mehr der reguläre Preis.
Deswegen. So.
Wisst ihr Bescheid.
Alles klar, G.
Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
Yes.
Haltet alle die Ohren steif. Wenn ihr bei HUFO dabei seid, schickt uns Feedback.
Bitte.
weil wir wollen wissen. Und wollt ihr was sagen? Nee, wollte ich nicht. Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Diesen Spruch sage ich gerne. Bye, bye.